Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Arztsein-Podcasts. Ich bin Nicole Hense, ich bin Host des Podcasts und ich freue mich total, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, ja, diese Podcast-Folge anzuhören. So, ich habe heute nämlich einen Gast und zwar ist Christopher in den Podcast gekommen. Ich habe ihn als Teilnehmer der ersten Sicher-Starten-Kursgruppe kennengelernt und Christopher hat mir eine sehr schöne E-Mail geschrieben, dass er mithilfe von Sicher Starten wieder mit Neugier und ja, Motivation zur Arbeit gegangen ist. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja eine richtig coole Entwicklung. Lasst uns darüber reden. Und wie das gekommen ist und wie sich Christopher im Berufsstart gefühlt hat. Und er hat zwischendrin auch eine Pause gehabt von 4 Monaten und die war so, ehrlich gesagt, für ihn, sagt er, perfekt. Ja, also das war der Moment, den er brauchte. Und hört euch einfach das Gespräch selbst an. Hört euch an, was für Probleme er erlebt hat, was für Herausforderungen er hatte, wie er sich gefühlt hat beim Berufsstart. Und ihr werdet merken, wenn das für euch schwierig ist, in dem Beruf zu beginnen, als Arzt, als Ärztin mit Verantwortung umzugehen, dann werdet ihr jetzt in dieser Podcast-Folge hören, dass ihr da nicht alleine seid. Und was Christopher konkret aus dieser Situation herausgeholfen hat und wie er heute zur Arbeit geht, das erzählt er in diesem Interview. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Entwicklung und ich freue mich so sehr darüber. Hört es euch einfach am besten jetzt an. Und an der Stelle noch ein kleiner Tipp bzw. eine Bitte von meiner Seite, wenn euch der Podcast gefällt und du dich damit identifizieren kannst und du denkst, wow, okay, danke Nicole, das hat mir gut getan, danke Christopher, das hat mir gut getan, dann lass doch dem Podcast bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Das geht mit 2 Klicks bei Spotify und auch bei iTunes, da könnt ihr sogar ein paar Worte schreiben. Und wir beide freuen uns auch über Feedback. Ja, also wenn ihr uns etwas zurückmelden wollt, positiv wie negativ, dann bitte eine E-Mail schreiben an nicole@arztsein.com und ich leite das dann auch an Christopher weiter, sodass wir dann auch von euch hören. Und ganz wichtig, es startet jetzt die nächste Kursgruppe von Sicher Starten. Das heißt, wenn du auch in einer ähnlichen Situation bist wie Christopher oder wenn du wie Christopher lernen möchtest und für dich deinen Berufsstart verändern willst, dann kannst du Teil der nächsten Kursgruppe werden. Du findest einfach in den Shownotes einen Link dahin und kannst dir dann alle Informationen zum neuen Start von Sicher Starten anschauen. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los und ich wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören bei diesem wirklich spannenden und sehr, sehr schönen Interview. Ja, hallo Christopher.
Hallo.
Christopher, ich freue mich, dass du heute Abend dir noch Zeit genommen hast, nach der Arbeit mit mir dieses Interview aufzunehmen. Und bevor wir richtig einstarten und so ein bisschen zu deiner Geschichte kommen und allem, was du uns heute erzählen möchtest, magst du uns vielleicht einmal kurz verraten, wer du eigentlich bist?
Genau, ja, gern. Also hallo nochmal, mein Name ist Christopher. Ich bin jetzt gerade in der Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Ich komme, wie man es vielleicht eh hört, aus Österreich, wohne in Wien und arbeite in Wien zurzeit, habe auch in Wien studiert. Genau, und seit Jänner bin ich eben in der Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Habe davor aber schon in der Klinik gearbeitet, als Basisausbildungsarzt heißt das. Also in Österreich ist es ja so, dass egal was für eine Fachrichtung man anstrebt, wo man hin möchte, muss jeder nach dem Studium die Basisausbildung machen. Die dauert 9 Monate und man rotiert alle 3 Monate, ergo durch 3 Abteilungen. Genau, das muss man immer machen, also egal was danach kommt. Das ist nicht das PJ, also wir machen PJ natürlich, sondern das kommt danach noch einfach als ja, Zwischenausbildung sozusagen.
Jetzt und die habe ich schon absolviert.
Genau, ja. Ja, vielleicht ein bisschen.
Ein bisschen. Habt ihr, aus Interesse, habt ihr dann schon richtiges Gehalt?
Ja, das schon. Ja. Also wir haben kein PJ-Gehalt mehr, sondern man ist als Arzt angestellt, ja. Halt in Basisausbildung. Genau.
Dann ist doch cool. Das heißt, du hast quasi schon 9 Monate vorher gearbeitet und in welchen Abteilungen warst du da?
Bei mir war das recht kinderlastig tatsächlich. Also ich war in der Kinderchirurgie, dann in der Kardiologie. Und dann in der Kinderinternen, genau, die jeweils 3 Monate. Und dann war die Basisausbildung eigentlich schon wieder vorbei.
Und durftest du dir das selbst aussuchen oder wurdest du zugeteilt?
Man kann schon Wünsche angeben. Das wird auch so gut wie es geht berücksichtigt, geht aber nicht immer natürlich, weil natürlich viele Basisausbildungsärzte kommen und es muss natürlich auch organisiert werden. Aber an sich wird das schon berücksichtigt. Also Kinderinterne war mein Wunsch, auf jeden Fall. Das hat dann auch funktioniert zum Glück.
Ja, sehr gut. Cool. Und was hast du dann in diesen 9 Monaten für Erfahrungen gemacht?
Boah, sehr, sehr viel auf jeden Fall. Natürlich die erste Klinikerfahrung. Es ist doch auf jeden Fall anders als im PJ. Ich habe das Gefühl, das PJ, da hat man immer noch so ein bisschen Welpenschutz. Man kann sich alles anschauen, man kann sich frei bewegen. Dann in der fixen Anstellung hat man doch wesentlich mehr Verantwortung. Genau, die ersten Erfahrungen in der Klinik natürlich. Wie läuft es in der Ambulanz, wie läuft es auf Station? Der ganze Alltag, wie ist das aufgebaut mit Visite, Visite ausarbeiten? Patientengespräche, Angehörigengespräche, alles, was so dazugehört. Also es kommt sehr viel auf einmal.
Ja, einmal direkt von 0 auf 100.
Ja, schon.
Und wie war das nach dem PJ? Hat das dann für dich gut geklappt, diesen Steileinstieg zu machen?
Ich würde sagen, mal so, mal so. Also der Steile, also es ist auf jeden Fall sehr stressig. Oder für mich war es sehr stressig, mich da mal zurechtzufinden. Es kommt, wie gesagt, einfach sehr viel auf einen zu. Es ist alles gut handelbar, solange man bemüht ist, denke ich. Und sich auch im Team versucht zurechtzufinden, das ist, glaube ich, einer der größten Punkte, dass man versucht, auch als Basisausbildungsarzt, wo man ja nicht fixer Bestandteil des Teams ist, versucht, sich gut wie möglich zu integrieren, auch ins ärztliche Team, aber natürlich auch mit der Pflege, Pflegeteam versucht zu verständigen. Aber ja, ich glaube, es ist für jeden sehr, sehr stressig und sehr herausfordernd. Am Anfang das alles sozusagen unter den Hut zu kriegen und vor allem, also was für mich, glaube ich, der größte Punkt war, war einfach mit dieser Verantwortung und den Entscheidungen, die man plötzlich treffen muss, umzugehen. Ich denke, das ist auch vom subjektiven Gefühl her der größte Unterschied zum PJ, dass man dann plötzlich Personen hat, die zu einem kommen und die Entscheidungen wollen. Und ja, die muss man dann oder sollte man auch treffen.
Ja.
Genau, und hat wer, dann doch Verantwortung. Ja, genau.
Ja, und darf ich nicht mal fragen, wieso war das für dich wichtig oder wieso hast du das als wichtig empfunden, den Einstieg ins Team gut zu machen?
Also ich bin mittlerweile auch mit ein bisschen mehr Erfahrung, natürlich jetzt nicht unendlich viel, aber schon sehr überzeugt davon, dass der Klinikalltag nur mit einem funktionierenden Team bestreitbar ist oder gut bestreitbar ist. Da kommen so viele Faktoren zusammen, von ärztlicher Seite, von pflegerischer Seite, aber auch von eigentlich von allen Personen, die im Krankenhaus arbeiten. Und wenn das Team dysfunktional ist, dann läuft alles sowohl für die Patienten als auch für einen selber schlechter. Man geht auch einfach ungern dann zur Arbeit. Und ja, also ich finde, essentiell ist wirklich, dass man sich mit dem Team versteht und dass das halbwegs, oder was heißt halbwegs, möglichst reibungslos abläuft. Da gehört halt auch dazu, dass man sich untereinander auch aushilft und vielleicht auch mal persönliche Dinge bespricht und so weiter.
Ja.
Genau. Weil sonst manchmal, wenn wirklich die Hölle los ist sozusagen, geht man einfach unter. Wenn dann das Team auch nicht passt, dann ist es halt einfach nicht optimal. Genau. Das ist sagen jetzt schon, wir mal nicht optimal.
Ja. Das ist jetzt schon sehr, sehr nett ausgedrückt, gell?
Ja.
Muss man sagen, also wenn alles aufeinander kommt und dann ist die falsche Person vor Ort, oder die falschen Personen, sag ich mal, oder man kommt nicht zurecht miteinander, dann ist schon blöd. Und hast du vielleicht auch, damit es so ein bisschen greifbarer wird, auch ein Beispiel jeweils, ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel? Vielleicht fällt dir irgendwas ein, wo du halt dich erinnerst, da war so ein Tag, der war einfach super anstrengend vielleicht und du hattest solche Sachen zu machen und es hat einmal richtig geil funktioniert, weil gutes Team da war oder weil du halt mit einem gut zusammengearbeitet hast und einmal hast du halt Probleme in der Zusammenarbeit. Fällt dir da irgendwas ein?
Also konkret ein gutes Beispiel wäre einfach, wie gesagt, wenn es auf der Station zum Beispiel jetzt, wo ich bin, wieder sehr, sehr stressig ist, merkt man einfach ganz genau, wenn die Arbeit gut mit den Kollegen funktioniert und das auch strukturiert abläuft, dann kann natürlich sehr viel mehr Stress und viel mehr Workload kommen und es wird trotzdem gut abgearbeitet werden. Man hat nicht so das Gefühl, dass man untergeht sozusagen oder völlig frei schwimmen muss. Genau. Andererseits habe ich auch zum Beispiel ein Negativbeispiel jetzt in der Ambulanz, wenn wieder sehr viel los ist und man hat sozusagen einen vorgesetzten Assistenzarzt und so weiter, den es eigentlich nur wenig interessiert oder der nicht daran interessiert ist, irgendwie auszuhelfen oder was beizubringen, dann entsteht neben dem Stress, den man eh schon hat, auch noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der persönliche Stress, dass man allein ist, die ganze Verantwortung hat und eigentlich das Gefühl hat, nicht unbedingt dem gewachsen zu sein, ja, beziehungsweise auch gar nicht gewachsen sein kann in den ersten Monaten. Es ist ja eigentlich unmöglich, dass, ja, ich glaube, das schafft einfach niemand oder kann einfach niemand können. Ja. Da ist es natürlich extrem wichtig, wenn man dann wirklich vielleicht allein gelassen wird, dass man einen guten Draht zum Pflegepersonal hat, weil die können einen manchmal echt retten. Oder was heißt manchmal? Die können einen schon oft retten. Ja. Das hatte ich zum Glück noch nie. Wenn man da vielleicht auch jemanden hat, der einem nicht so wohlgesinnt ist, dann schaut es halt wirklich eher schlecht aus. Genau, dann kann es wirklich ungut werden. Ne? Würde ich jetzt mal sagen.
Dann läuft man auch schon mal auf, gell? Also, ja, muss man ehrlich so sagen. Also, ich sehe das halt auch so bei anderen Kollegen, die halt auch manchmal nicht respektvoll sind mit der Pflege. Dann macht die Pflege halt keinen Handschlag mehr.
So, nein, gar nicht. Oder rufen.
Nur noch das Nötigste.
Ja, oder rufen mitten in der Nacht wegen Dingen an, wegen denen man vielleicht nicht unbedingt anrufen muss. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp. Einfach immer, ja, ich habe es eh wie Modul 2. Authentisch, freundlich, sich auch für die Menschen oder für die Kollegen und Kolleginnen interessieren. Und jetzt nicht nur ärztlich, sondern auch sonst. Es ist nicht nur einfach nett und es ist auch gut für einen selbst im Nachdienst dann.
Definitiv, definitiv. Ich habe das, also bei uns ist tatsächlich so, dass die Pflege vorher im Kreißsaal anruft und fragt, wer Dienst hat und ob der Kollege, die Kollegin schon schläft. Bei uns ist wirklich so. Und dann je nachdem, wie die Sympathie ist, rufen die dann mit ihrer Frage trotzdem an oder sie schieben die Frage noch möglichst weit raus bis in den Morgen. Das ist echt richtig krass.
Ja, das ist, glaube ich, überall so. Also ich glaube, da können wir alle ein Lied davon singen.
Ja.
Genau.
Ja, cool. Das heißt, magst du uns vielleicht nochmal so ganz kurz sagen, du hattest damals, als du in deiner Basisausbildung warst, hattest du ja schon irgendwo Herausforderungen, vor denen du standest, vielleicht auch konkrete Probleme, oder?
In der Basisausbildung?
Ja, also jetzt in diesen, wo du gestartet bist, in den ersten 9 Monaten. Meinetwegen jetzt also, auch noch, du bist jetzt dann im ersten richtigen Ausbildungsjahr, wenn man das so nennt, oder ist das
genau,
schon das zweite?
Genau, im ersten richtigen Ausbildungsjahr, genau. Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ganz am Anfang war, dass ich teilweise ein bisschen allein gelassen war in der Ambulanz. Nicht immer, aber schon hin und wieder. Und das ist echt, ja, sehr, wie du gesagt hast, kann man auflaufen. Das kann sehr, sehr stressig werden, weil man einfach die Abläufe nicht gut kennt, die ganzen organisatorischen Dinge nicht kennt, vielleicht das Computerprogramm nicht kennt. Das sind alles so kleine Dinge. Man denkt irgendwie vom ersten Dienstag, man muss alles Mögliche an medizinischen Dingen wissen, aber eigentlich ist voll wichtig, die organisatorischen Dinge zu wissen. Wo rufe ich wann an? Wie funktioniert das Computersystem? Wer ist für mich zuständig? Solche Dinge.
Mhm.
Wenn man dann zum Medizinischen dazu auch noch organisatorisch schlecht aufgestellt ist, dann verzögert sich alles noch mehr, man kriegt noch mehr Stress und so weiter.
Mhm.
Genau.
Und hattest du auch das Angst? Oder
ja? Auf jeden Fall, also von meinem allerersten Nachtdienst, wo ich, ja, natürlich ziemlich Angst. Ich habe auch davor schlecht geschlafen, natürlich in der Nacht davor. Ja, aber ich glaube, da geht's allen sehr ähnlich.
Ja, ja. Aber hattest du auch so ein bisschen Angst, dass du an deinen Patienten irgendwie auch nicht gerecht wirst? Oder bist du trotzdem irgendwie am Ende gut durchgekommen, weil du einfach wusstest, mit der Pflege zu fragen und da auch immer, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber dass du halt einfach immer einen Weg gefunden hast, zurechtzukommen?
Ich bin im Dienst zurechtgekommen, zum Glück, weil dann doch immer jemand da war, den man fragen kann, sei es jetzt die Pflege, sei es jetzt ärztliche Kollegen und Kolleginnen. Mein erster Nachtdienst war auf der Kinderchirurgie und ich wusste davor schon, man ist in der Nacht auch für die Ambulanz zuständig und Kinder mit Eltern und so weiter, das ist ja doch nochmal sehr anstrengend und man will ja dann doch nicht den Eindruck machen, dass man teilweise völlig beanspruchs ist, sozusagen. Natürlich, alle Patienten haben einen gewissen Anspruch, aber bei Kindern, finde ich, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Und gerade im Studium bei uns zum Beispiel lernt man jetzt nicht unendlich viel, was Kinder angeht und Kinderchirurgie sowieso nicht. Also ich hatte schon ordentlich Bammeln, der Patientenversorgung nicht gerecht zu werden. Ja. Ich meine, es ist am Ende geht's dann doch, aber natürlich, man hat schon ordentlich Bammeln davor.
Ja.
Auch im zweiten und dritten Nachtdienst. Und ja, manchmal auch jetzt noch.
Auch jetzt noch, gell? Wenn man weiß, ich auch.
Ja, wenn man weiß, man hat instabile Patienten, es kann dieses und jenes passieren. Ja.
Danke, dass du es geteilt hast, ne? Also, ja, muss man auch mal sagen. Und du hast dich dann jetzt, deshalb führen wir auch das Interview, du bist Teil der aktuellen Kursgruppe von Sicher Starten. Wieso hast du dich im Dezember dafür angemeldet?
Also es war so, dass ich in den ersten 9 Monaten, also in der Basisbildung, das Gefühl hatte, immer mehr, ich tauche dann mehr so durch. Ich versuche halt einfach ein bisschen sozusagen in diesem Klinikalltag zu überleben und ihn nicht so erleben. Es hat natürlich relativ schon gut funktioniert, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass passt irgendwas nicht. Ich habe dann noch immer wieder mal das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ist dieser Beruf wirklich das Richtige?
Krass, so weit ging das.
Ja, ja, schon. Also es ging dann relativ abwärts, also schwer zu sagen, wieso. Aber natürlich waren dann so Gedanken und habe das Gefühl gehabt, ich werde dem irgendwie nicht so ganz gerecht. Und hatte dann Gott sei Dank nach der Basisausbildung eine Pause, weil ich nicht sofort eine Ausbildungsstelle bekommen habe. Und habe mir dann Gedanken gemacht, okay, so möchte ich das eigentlich nicht weiter betreiben, so möchte ich, ich will Arzt sein, aber ich möchte das anders machen. Ich habe dann begonnen, ein bisschen herumzuschauen, was machen andere Menschen, was sagen andere Menschen, so bin ich auch auf den Podcast daneben gestoßen und habe ein bisschen geschaut oder versucht, mich zu beschäftigen, wie könnte man das so angehen, dass es für mich auch passt oder dass es auch sozusagen meinem Anspruch gerecht wird. So gut wie möglich. Genau, dann habe ich den Podcast ein bisschen gehört und dann habe ich eben gesehen, dass dieses Sicher Starten gibt und dachte, das wäre eigentlich genau das Richtige, weil ich bin zwar schon gestartet, aber ich möchte jetzt mit der neuen Ausbildungsstelle in meinem ersten echten Ausbildungsjahr dann nochmal neu reinstarten, sozusagen. Mhm. Und das von Grund auf ein bisschen anders angehen, mir einfach grundsätzlicher zu überlegen, wie möchte ich arbeiten, warum mache ich das eigentlich und einfach motiviert sozusagen meine Ausbildung beginnen und auch beenden. Mhm. Genau. Um das ging es hauptsächlich. Mhm. Also mich einfach grundsätzlich zu beschäftigen mit dem Beruf.
Ja, ja.
Außerhalb von dieser Klinik, von diesem Klinikalltag, der zum Teil einfach wirklich stressig ist, wo man, finde ich, gerade am Anfang, wenn nicht unbedingt die mehr die Ressourcen hat nach der Arbeit, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Also, genau.
Muss man auch mal ehrlich sagen, jetzt so alle, die in der Kursgruppe sind, die haben auch einfach meinen höchsten Respekt, weil die Kolleginnen und Kollegen, die machen gerade so die anstrengendste Zeit in ihrer Ausbildung durch. Und nach der Arbeit montagsabends dann noch ins Q&A zu kommen oder einfach die Kurse, die Module durchzuschauen und die wirklich auch durchzuarbeiten, weil anschauen allein bringt ja nichts, ne? Und Wissen aneignen bringt auch nichts, wenn wir wissen, wo es steht, wir müssen es ja auch anwenden. Mhm. Und das alles zu machen, zusätzlich zu dieser neuen Lebensphase, wo man einfach so viel Wissen auf einmal generiert, ich glaube, das ist super anstrengend. Ich glaube aber, dass sich das hinten raus total lohnt. Also, dass man dann, wenn man das mal durchgestanden hat, diese Phase am Anfang, dass man nach einem Jahr oder nach 2 Jahren noch zu den wirklich motivierten und zufriedenen Kollegen, Kolleginnen gehört und nicht zu denen, die dann, so wie du es beschrieben hast, so umgespült werden von der Klinik. Also, ich weiß gar nicht mehr, was deine Wortwahl eben war, aber ich fand es ganz passend, dass man so untergeht in allem.
Ja, genau, das ist auch, also ich kann das nur jetzt von mir, von meiner Erfahrung sagen, wenn man das überfordert wird, sage ich jetzt mal, doch ein bisschen von dem ganzen Stress in dem Klinikalltag, kann es passieren oder mir ist es dann passiert, dass man eher versucht, ja, den Alltag halt von Tag zu Tag irgendwie zu bestreiten und dann bald wieder nach Hause. Und das ist ein bisschen so eine Negativspirale, wo man dann auch nicht mehr sehr motiviert ist, was Neues zu lernen, weil man einfach nur damit beschäftigt ist, sozusagen diesen Klinikalltag zu bestreiten. Genau, zu überleben tatsächlich. Ja. Aber die Beschäftigung, wenn man denn die Ressourcen hat oder auch vielleicht davor schon, zahlt sich eben im Nachhinein wesentlich mehr aus. Genau,
dass man dann... Das kannst du aus deiner Erfahrung sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also mir hat das schon geholfen, die Beschäftigung davor und jetzt eben auch regelmäßig mir Dinge anzuschauen. Ja, bin einfach motivierter
Voll.
und ja, auch neugierig, diese Dinge auch auszuprobieren und umzusetzen. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass ich doch ein bisschen jetzt Erfahrung gesammelt habe und mich nicht mehr alles total stresst sozusagen. Aber ja, ich finde,
Ja.
es zahlt sich auf jeden Fall aus, sich ein bisschen zumindest, wenn man denn die Lust hat, sich zu beschäftigen. Es gehört ja dann
Ja.
doch einiges dazu,
Ja.
irgendwie zu dem
Ja.
Beruf.
Ja, das, also ich muss ehrlich sagen, das habe ich jetzt auch immer wieder auch mit Freundinnen besprochen, dass eigentlich unser Beruf, man kann das wirklich eine Berufung nennen, weil echt viel von uns verlangt wird und wir trotzdem mit so viel Motivation dahin gehen und es echt sehr viel braucht, aber auch viel passiert in der Klinik, was uns irgendwann davon wegtreibt. Also, dass du jetzt nach 9 Monaten sagst, du warst echt am Überlegen, ob du das noch machen willst, das finde ich total krass. Ich finde es wirklich krass.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht war es bei mir ein bisschen extrem. Ich habe tatsächlich nicht mit, ja, man hört das immer so durch. Ich habe jetzt nicht dezidiert mit Kollegen oder Kolleginnen gesprochen, aber man hört schon durch, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, naja, sind dann doch desillusioniert und ja.
Bleiben
Aber man
nicht dran.
gibt's, also ich habe jetzt noch nie wirklich so ein tiefes Gespräch darüber geführt mit irgendjemandem. Man gibt es aber auch, denke ich, nicht so richtig offen zu. Man macht halt dann einfach weiter. Ich glaube, die Ärzte und Ärztinnen sind doch eher so die Pusher ein bisschen oder die, ja, ich beiß halt durch.
Ja, gell?
Genau.
Ja, müssen die
Ja,
auch
schon.
sein, sonst kommen wir nicht durchs
Ja.
Studium. Also ich denke, das
Nee.
ist in Österreich genauso wie in Deutschland so. Du musst halt weiter. Du kannst ja nicht krank irgendwie ins Praktikum kommen, weil sonst musst du es in einem Jahr wiederholen, wenn du zu viele Kranktage hast. Ich denke, das ist bei euch genauso. Das finde ich schon
Ja.
das Krasseste überhaupt. Ja.
Ja, da haben sie keine Gnade.
Nee, da bekommt man das
Leider.
schon angezogen. So, nur die Harten
Ja.
kommen in den Garten, du musst weitermachen.
Ja.
Ja, ist echt krass. Aber ja, danke an der Stelle unbedingt an dich, dass du das jetzt auch so offen ausgesprochen hast, weil wenn du jetzt sagst, du hast mit niemandem dezidiert darüber gesprochen und du sagst es jetzt einfach mal so der Arzt sein Community raus, dass du wirklich dich gefragt hast, ob du im richtigen Beruf bist, da gehört ja einiges dazu, wenn man fertig ist, approbierter Arzt ist, anfängt zu arbeiten und dann auf einmal solche Gedanken kommen. Also ich finde es total krass, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es schön, dass du dabei bist jetzt und dass du motiviert zur Arbeit gehst. Das ist eigentlich ein schöner Weg, ein schöner Verlauf.
Ja, auf jeden Fall. Also, finde ich auch.
Ja.
Ist ein sehr schöner Verlauf, ja. Genau.
Ja.
Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es für andere Einsteiger, Einsteigerinnen ist. Ich kann jetzt nur ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen, ja.
Ja.
Genau.
Das ist doch gut. Was
Ja.
hat sich denn jetzt für dich an der neuen Stelle ab Januar geändert? Also, wie war das denn für dich jetzt neu anzufangen? Hattest du da auch irgendwie Angst, dass dir wieder das Gleiche passiert, wie in deiner Basisausbildung? Oder warst du dann da schon so voll motiviert und hast gedacht, jetzt wird alles Neues, weht ein neuer Wind?
Ja, tatsächlich war ich sehr motiviert. Ich habe mich eigentlich auch richtig gefreut, anzufangen wieder
Cool.
und bin eigentlich immer noch recht motiviert dabei. Natürlich waren die Gedanken da, ja, was, wenn das wieder passiert, also diese Unlust, eine Negativspirale sozusagen, dass man sagt, na, aber ich glaube, es funktioniert ganz gut, unter anderem mit dem Beschäftigen, auch mit sicher starten und so weiter. Und was ich begonnen habe, ist, dass ich versuche, mir zumindest einmal in der Woche Gedanken zu machen, wie war die Woche, wie ist der Verlauf, wie funktioniert das für mich, konnte ich die Dinge umsetzen, die ich mir vorgenommen habe, und sozusagen ein bisschen zu Revue passieren lassen, reflektieren, wo stehe ich gerade, wo will ich hin. Das ist
Mega.
tatsächlich, finde ich, relativ wichtig, weil sonst schlägt man vielleicht einen Weg ein, wo man nicht hin will eigentlich. Und jeder muss ein bisschen den Weg finden, wie es für einen passt. Genau. Aber das ist so ein bisschen, was meine Erfahrungen bis jetzt sind, meine kurze Erfahrung. Aber es funktioniert bisher ganz gut. Ich meine, es sind jetzt doch erst 1,5 Monate, aber ich habe das Gefühl, es funktioniert wesentlich besser. Ich bin noch immer sehr motiviert. Kann
Ja,
mir
also.
auch, ja, die Zeit und Energie nehmen, mir tatsächlich auch neben der Arbeit, wenn ich halt gerade Lust habe, mir ein habe, medizinische Sachen anzuschauen oder eben die Module durchzuarbeiten. Ja.
Cool, oder Podcast-Interviews mit mir zu führen.
Oder Podcast-Interviews, ja. Was auch ganz neu ist, da dachte ich auch nicht, aber.
Kannst du einen Haken machen, eine neue Sache in der Woche. dann sag doch mal, Christopher, ganz konkret, was kannst du jetzt besser lösen? Auf der Arbeit, was für dich ja schon mal besser ist, offensichtlich ist, dass du nach der Arbeit Kapazitäten hast, das ist ja auch schon mega, überhaupt Dinge nachzuarbeiten, durchzuarbeiten, dich mit Fachinfo, mit Arbeit zu beschäftigen nach der Arbeit, dass du dafür die Motivation aufbringst, klar, das ist schon mal mega geil, das muss man auch einfach mal sagen, ne?
Ich muss aber dazu sagen, jetzt, das ist nicht jeden Tag. Also es ist schon eher, also vollkommen nicht, klar, dass jetzt jemand glaubt, ich sitze jetzt den ganzen Tag nur und beschäftige mich mit Medizin. So ist es natürlich nicht. Aber es ist einfach dieses total ausgelaugte Gefühl einfach nicht mehr da. Mhm. Was ist besser? Ich meine, das ist natürlich Erfahrung auch, denke ich. Also, dass mich kleine Probleme auf Station oder so und gewisse Dinge einfach nicht mehr ganz so aus der Bahn werfen, oder aus der Bahn werfen, einfach stressen. Dass man ein bisschen, ja, vielleicht souverän und ruhig auch an die Arbeit und an Probleme in der Arbeit oder akute Probleme, in dem, in meinem Fall jetzt auf Station, herangehen kann. Das hat den Vorteil, habe ich beobachtet, dass man sich auch mehr auf die Patienten konzentrieren kann tatsächlich, als auf seine eigene Situation oder Stresssituation gerade. Genau, das funktioniert auf jeden Fall gut. Man gewöhnt sich an große To-Do-Listen, hat nicht das Gefühl, man muss immer alles sofort erledigen. Man hatte dann doch im Dienst vor allem 25 Stunden Zeit, das ist relativ lang. Man kann ja ein bisschen schauen, das Priorisieren ist sehr gut. Das habe ich da ein bisschen.
Hast du gelernt jetzt?
Nochmal gelernt, dass auch das Akzeptieren, dass manche Dinge jetzt gerade nicht so wichtig sind und dass es das auch okay ist, dass man das vielleicht erst in 6 Stunden macht, wenn halt Zeit ist. Und was auch besser funktioniert, ist das neben der Arbeit, dass ich nicht neben der Arbeit auch so viel an die Arbeit denke. Obwohl ich mich mit der Arbeit mehr beschäftige, kann ich meine Freizeit auch wirklich als Freizeit genießen sozusagen und denkt dann nicht an den nächsten Dienst. Also manchmal schon, aber lang nicht mehr in dem Ausmaß. Das funktioniert auch wesentlich besser.
Ja.
Ist alles insgesamt, kann man sagen, ein bisschen entspannter. Obwohl das Arbeiten gleich ist.
Und ist das jetzt, vielleicht liegt es auch an der neuen Stelle mit? Also dass vielleicht auch da der Workload anders ist oder die Arbeitszeiten oder die organisatorischen Strukturen? Oder?
Tatsächlich bin ich gerade auf einer Station oder auf einer Abteilung, die eher für sehr großen Workloads und viel Stress und eher Dings bekannt ist. Also Unfallchirurgie, Orthopädie ist bei uns im Haus eine Riesenabteilung, dementsprechend viele hohes Patientenaufkommen ist. Also von daher hat sich's eher
Du bist nicht gestresst als Anfänger. Wow.
Naja, ja.
Ist doch schon mal super.
Ja.
Voll gut. Das heißt, was ist für dich dann jetzt noch immer schwierig? Also wo siehst du noch Herausforderungen? Weil das hat sich jetzt ja alles ziemlich gut angehört bisher, deinen letzten 6 Wochen.
Herausforderungen sind natürlich trotz allem, aber ich glaube, das kann man nie abstellen. Der Workload in der Klinik kann einfach hoch sein. Die 25-Stunden-Dienste sind einfach sehr anstrengend. Vor allem teilweise gibt es bei uns Dienste, da habe ich vielleicht 2 Stunden Ruhe in 25. Gibt aber auch Dienste, da habe ich 6 Stunden Ruhe, so ist es nicht.
Was auch nicht viel ist, ne?
Was, ja, hört sich jetzt. Ja, stimmt. Ist jetzt auch nicht viel. Aber ist man dann schon froh, auf jeden Fall. Mhm. Also anstrengend ist es immer noch, auf jeden Fall. Es gibt unvorhergesehene Situationen, die einfach immer noch stressen, instabile Patienten, Angehörigengespräche, die teilweise emotional sehr belastend sind. Das wird sich aber auch nie ändern. Das ist einfach, glaube ich, der Beruf. Genau, das ist man kann einfach nur versuchen, auch weiterhin gut damit umzugehen und zu schauen, dass es halt passt.
Ja.
Genau, das ist immer. Und natürlich stressen tut es mich trotzdem immer noch, wenn viele hoch oder wichtige To-Dos auf einen einprasseln, dann ist es immer noch sehr stressig. Und da tue ich mir noch immer schwer, dass ich sage, ruhig zu bleiben und ruhig eins nach dem anderen abzuarbeiten. Das ist noch so ein Punkt, dass man da nicht ins Straucheln kommt, sozusagen. Yeah. Oder ins, ja, zu stressig werden und dann irgendwie nicht mehr wirklich effizient was weiterbringen, weil man zu sehr in der To-Do-Liste drin ist und das, ja, alles auf einmal sozusagen passiert. Ja.
Ja, ich meine, gut, du bist jetzt ja auch noch ganz am Anfang, ne? Du hast ja wahrscheinlich noch eine Ausbildungszeit vor dir, die noch so 5 Jahre geht.
Ja, genau.
Ja. Das heißt, du kannst so spätestens im 5. Jahr wirst du gemütlich.
Ja, hoffentlich irgendwann, ja.
Oder es wird für dich immer spannende Momente und aufregende Momente geben, ist ja auch gut so, ne?
Also, ja, absolut. Was mir noch einfällt, was natürlich immer noch schwer ist, weil ich natürlich am Anfang der Ausbildung bin, ich habe natürlich auch jetzt nicht überall fachliche Kompetenz, muss man natürlich auch ehrlich sagen. Es übersteigen viele Dinge einfach das Fachwissen, aber es ist wichtig, dass man das auch akzeptiert und dass man sich auch dort versucht, Hilfe zu holen oder zu wissen, wo man sich dann Hilfe holt. Genau. Ja. Also so ein bisschen zu erkennen, was kann ich noch nicht und dementsprechend dann auch zu handeln. Ja. Natürlich, das hört sich jetzt immer alles, wenn man sagt, ganz gut an. In der Akutsituation schaut es dann oft wieder anders aus.
Ja, total. Ja, aber ich finde schon allein super wertvoll, wenn du für dich weißt, du kannst noch nicht alles und das ist total in Ordnung trotzdem. Also selbst ich mache ja auch noch Fehler und ich arbeite jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre, eine ganze Weile in der Klinik und ich werde auch die nächsten 5, 10, 20 Jahre, mein Chef, alle machen wir Fehler, wir sind Menschen. Also und ich denke halt so, mein Chef ist so, wenn ich ihn sehe, der überrascht mich immer wieder mit fachlichen Wissen, wo ich so denke, das werde ich niemals erreichen, so viel wie dieser Mensch einfach weiß in seinem Kopf über Gynäkologie und Geburtshilfe, so, das ist total verrückt, ein wandelndes Lexikon, jetzt kannst du allem was Schlaues sagen, aber ich meine, wir sind am Anfang, ne?
Mhm. Ja.
Und dann auch einfach sagen zu dürfen, es ist vollkommen in Ordnung, dass man noch nicht alles perfekt kann und dass man auch weiß, jetzt hole ich mir Hilfe, das ist so wertvoll. Meine Meinung.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss dann nur hoffen, dass man auch Hilfe bekommt. Das ist ja auch immer so ein Punkt.
Das stimmt, da hast du recht. Ja.
Aber irgendein gnädiger Internist-Anästhesist, den gibt es ja dann hoffentlich doch irgendwo, der einem dann helfen kann in einer akut schwierigen Situation, wo man gerade nicht weiter weiß.
Ja.
Genau.
Ja. Aber da wieder ist ja auch wieder, kommen wir wieder zu dem Punkt, wo du am Anfang gesagt hattest, halt Zusammenarbeit im Team. Ne? Also ich denke auch, dass wenn man da mit einer offenen Meinung losgeht und halt offen und ehrlich um Hilfe fragt, anstatt zu sagen, hier, mein Patient hat das, das ist ein internistisches Krankheitsbild, Sie müssen ihn jetzt internistisch retten und das ist Ihre Aufgabe. Und das finde ich immer voll blöd, weil man kann auch einfach sagen, hier, ich habe ein Problem, ich möchte, dass der Patient richtig gut behandelt wird, ich kann das alleine nicht, können Sie mir helfen? Und immer wenn ich es so gemacht habe, stand der Neurologe direkt auf Station, stand der Internist, die Chirurgin, egal wen ich angerufen habe, die standen alle direkt da und haben mir geholfen. Aber ich sehe es halt andersrum, wenn man diesen anderen Anspruch und diese Erwartungshaltung an die Kollegen formuliert, dass die jetzt kommen müssen unbedingt, weil das ist deren Aufgabe, dann klappt das nie, sind die immer angepisst.
Nein, also gar nicht. Es ist ja, man kennt es ja, also die Abteilungen untereinander, es kann natürlich auch schwierige Verhältnisse geben. Und wenn man das eh so, also wie du gesagt hast, das eher auf Zusammenarbeit und freundschaftliche Basis versucht anzugehen, wird das auch meistens ganz anders angenommen. Wichtig ist, glaube ich, nur, das ist zumindest bei uns immer sehr wichtig, dass man nicht sagt, eben, ich habe den und den Patienten, ich habe eigentlich keine Ahnung davon, aber das ist internistisch, ist eure Aufgabe sozusagen, sondern man sollte sich bei uns zumindest jetzt als Ausbildungsarzt trotzdem, wenn man jetzt ein Konzil anfragt, Gedanken gemacht haben, was will man eigentlich wissen, was ist das Problem, kenne ich den ganz Patienten? Genau. Ja, oh. Also man muss das Problem auch dem Gegenüber vortragen können.
Ja.
Und nicht sagen, ja, hier, internistisches Problem, keine Ahnung.
Lösen.
So. Ja, genau. Das mögen die
Übernahme,
meisten,
Fragezeichen.
Ja, das mögen die meisten überhaupt nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich kriege da auch immer, immer Zustände, wenn ich ein Konsil beantworten muss bei uns in der Ambulanz, wo da wirklich einfach nur so eine lapidare Frage ist, so Ursache, gynäkologischer Fokus oder so. Ich denke mir so, ja. Leute.
Ja, man kennt den Patienten ja auch nicht.
Ja, genau. Naja. Das heißt, Christopher, ich würde jetzt gerne nochmal auf Sicher Starten auch so ein bisschen zurückkommen. Mhm. Das heißt, Sicher Starten hat dir ja schon irgendwo geholfen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Fangfrage. Würde ich schon sagen.
Also das Modul 1 ist ja relativ, ich sag mal, einsteigerlastig, was die Organisation angeht, wie ist eine Klinik organisiert und so weiter. Da muss ich ehrlich zugeben, das wusste ich natürlich bis zum gewissen Grad schon, weil ich in der Klinik schon gearbeitet habe. Hätte es gern aber vor meinem Beginn schon durchgemacht, das Modul 1, also bevor ich überhaupt in der Klinik begonnen habe, war
Das
aber
heißt, da
trotzdem
hättest du es
gut.
gerne vorher schon gewusst und
Ja, genau.
durchgearbeitet. Cool.
Das wäre zumindest einmal auf jeden Fall gut gewesen. Ich bin jetzt gerade in der Mitte von Modul 2, was ein bisschen Selbstführung ist. Das ist sehr interessant. Das finde ich eigentlich ganz super. Das ist eigentlich auch der Grund, Modul 2 und 3 hauptsächlich, warum ich mich eigentlich angemeldet habe. Hier ein bisschen mit, so mit Selbstführung, Kommunikation, Lernen und Teamführung und so weiter zu beschäftigen. Da bin ich gerade noch dabei. Da kann ich jetzt natürlich noch nicht alles sagen. Aber da waren die ersten Lektionen schon sehr interessant und hilfreich. Genau. Aber insgesamt eben einfach die Beschäftigung mit dem Beruf an sich hat mir jetzt vor allem geholfen, ja, zu sagen, ganz am Anfang und bei dem Sicherstarten diese Warum-Fragen, warum mache ich das, wirklich das auch aufzuschreiben, warum mache ich das, was will ich eigentlich, was ist sozusagen mein vielleicht auch moralischer Anspruch, was für ein Arzt möchte ich eigentlich sein, und sich das auch versuchen zu behalten, geht natürlich leider nicht immer. Die Klinik ist manchmal hart. Aber allein sozusagen zu versuchen, einen Kompass für sich zu schaffen, hilft mir schon, ne?
Mega.
Noch zu wissen, wie möchte ich eigentlich oder was möchte ich eigentlich nicht haben, was möchte ich nicht machen. Natürlich geht es nicht immer umzusetzen, aber es ist, glaube ich, gut, mal eine Idee zu haben, wo es hingehen soll.
Ja, finde ich super. Richtig cool, toll.
Das ist das, was ich versuche. Oder gelernt habe auch mit dem Sicherstarten.
Ja. Was ist denn dein größtes Learning? Hast du ein großes Learning, wo du sagst, das war so für mich so voll der Moment oder das hat sich insgesamt total gut verändert für mich mit Sicherstarten?
Ne? Also das eine große Learning will ich jetzt gar nicht sagen, dass so ein großes Ding ist, sondern eben, wie gesagt, einfach die Beschäftigung. Ich würde sagen, ganz am Anfang dieses Pareto-Prinzip, das kannte ich vorher tatsächlich noch nicht. Dieses 80-20-Ding, weil natürlich, wie wahrscheinlich eh sehr viele Kolleginnen und Kollegen dazu neigen, eher perfektionistisch und eher alles auf top, dass das natürlich nicht immer funktioniert und dass das auch okay ist. Eben das mit dem Priorisieren mit der Eisenhower-Matrix, das war auch recht interessant.
Kannst du das umsetzen? Weil ich habe tatsächlich auch am Anfang von so Beinahe-Käuferinnen dann die Rückmeldung bekommen, das ist einfach viel zu theoretisch und das kann man in der Klinik eh nicht umsetzen und das ist nicht realisierbar. Und jetzt natürlich eine konkrete Frage ist, also kannst du das umsetzen und arbeitest du damit in deinem Alltag konkret mit der Theorie?
Also ganz so genau umsetzen funktioniert tatsächlich für mich nicht in der Klinik. Also ich wirklich sage, ich habe diese Matrix und trage da die To-Dos ein. Das wäre auch einfach zu viel. Aber an sich einfach im Kopf zu priorisieren, okay, das ist A oder das ist B und genau dazu sagen, eher, okay, das gehört eher dahin, das gehört eher dahin und
Aber das ist
ich
ja
mache,
anwenden.
ja, genau, also ja, im
Ne? Du
Kopf schon,
wendest es
ja. Also
schon an.
ich schreibe es
Genau.
jetzt nicht auf, aber genau, und was für mich auch ganz
Nee.
wichtig war, war das nicht dringend, aber wichtig, der Quadrant, das Fortbildungen und so weiter.
Ja.
Es war auch ganz am Anfang, ja, es gibt immer was zu arbeiten. Es gibt, glaube ich, keinen Moment, wo du sagst, okay, jetzt gerade habe ich nichts zu tun, ich kann, ja, oder fast nie, dass man sich auch einfach die Zeit nimmt zu sagen, ich gehe jetzt aber zu dieser Fortbildung, weil es ist jetzt nichts, was sofort gemacht gehört. Ich kann das in einer Stunde auch machen. Oder ich mache jetzt einfach das für mich oder ich gehe jetzt essen. So, das sind ja die
Sehr
Dinge.
cool.
Und das Kittelbuch, das ist extrem wichtig. Ich meine, das machen eh viele, glaube ich, auch ohne dem Sicherstarten sozusagen. Also das Kittelbuch haben vor allem bei uns viele dabei. Aber die Tipps sind sehr gut, finde ich, wie man das Kittelbuch erstellt und genau. Das kann ich auch empfehlen. Also sowieso für egal wen, ein Kittelbuch ist
Ja,
überlebensnotwendig. In den
gell?
Nachtdiensten, ja, auf jeden Fall.
Ja, ich hab morgen auch mit einer Kollegin, die hat ihren ersten Dienst mit mir zusammen und ich bin heute zu ihr hin. Weißt du, wo das Labor ist? Weißt du, wo die Notfallapotheke ist? Und weißt du, wo die wichtigen Telefonnummern stehen? Ansonsten brauchst du morgen nicht kommen. Und sie so, doch, ich habe alles gemacht, gut drauf.
Eben, und auch in, wird eh super erklärt eigentlich, dass da auch eben eine, ich habe da eine Seite zum Beispiel, da stehen alle möglichen Nummern von CT, MRT, Röntgen, Oberärzte, also solche Sachen.
Mhm.
Einfach, damit man dann einfach nur die Seite aufschlagt, auch um 3 in der Früh und blind Nummern wählen kann, ohne überlegen, okay.
Ja. Ohne Computer am Patientenbett
genau, direkt
anrufen, wenn man muss, gell?
Ich meine, wenn man in der Klinik startet, kommt dann das natürlich von selber relativ bald, dass das vielleicht ganz gescheit wäre. Aber deswegen habe ich auch vorher gesagt, es wäre cool gewesen, wenn ich das vielleicht vor meinem Klinikeinstieg alles gewusst hätte oder angefangen hätte. Genau.
Man muss mal sagen, sicher starten ist dann ja in dem Moment eigentlich so die Struktur auf dem goldenen Tablett, ne? Also du musst jetzt nicht dann im Verlauf herausfinden, welche Nummern sind jetzt wirklich wichtig oder so, sondern du bemerkst, eine Nummer ist neu für dich wichtig und du könntest sie benutzen. Also ordnest du sie nach dem System in dein Buch ein und dann hast du sie halt immer verfügbar, ne? Also das ist in dem Moment, denke ich, schon super wertvoll.
Ja, das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ich meine, es kann einem eh niemand nehmen. Es wird auch, selbst, glaube ich, wenn man sicher starten komplett durchmacht, wird man trotzdem Angst haben vom ersten Dienst. Ich glaube, das ist unmöglich, das wegzunehmen. Aber es ist einfach sehr, sehr hilfreich oder wäre auch hilfreich gewesen, ganz am Anfang, um ein bisschen die Struktur zu erfahren. Im PJ sieht man ja eh schon relativ viel von der Klinik. Aber für mich persönlich war es schon ganz anders dann doch wieder. Im PJ, wie gesagt, hat man ein bisschen mehr Narrenfreiheit, kann sich viel anschauen, hat einfach die Verantwortung, meistens zumindest nicht. Es ist schon was anderes, auf jeden Fall, würde ich schon sagen.
Ja.
Genau.
Cool. Danke für dein Feedback an der Stelle. Also mich freut das total, weil es ist jetzt auch der erste Kursdurchgang und mich freut das einfach wirklich sehr, auch wenn ich in den Q&As, wie gesagt, sehe, wie alle sich entwickeln, das zu sehen, und das ist halt richtig schön. Aber eine Frage trotzdem noch, was fehlt dir noch? Gibt es irgendetwas, was dir prinzipiell jetzt fehlt, wo du wachsen möchtest? Also ich meine, du bist jetzt ja im Berufseinstieg, gibt es irgendwas, für mich dann natürlich auch, damit ich sicher starten auch weiter verbessern kann, auf jeden Fall. Da bin ich ja auch dran.
Was fehlt mir? Ich möchte auf jeden Fall fachlich noch wesentlich mehr lernen. Das ist eh klar. Jetzt, wo ich in Allgemeinmedizin bin, versuche ich natürlich aus den ganzen Rotationen so viel wie möglich mitzunehmen. Schwer zu sagen. Sonst versuche ich einfach am Ball zu bleiben, sozusagen, was die Reflexionen und so weiter angeht. Genau.
Auch schön, dass du das für dich so etablieren konntest, ne?
Ja, es zahlt sich aus, sich Zeit zu nehmen. Genau.
Was möchtest du denn vielleicht heute den Zuhörern und Zuhörern irgendwie mitgeben? Hast du vielleicht noch einen wichtigen Tipp oder Ratschlag, den du vielleicht früher schon gerne gewusst hättest, den du jetzt nochmal allen mitgeben möchtest?
Ist schwer. Ich fühle mich gerade noch nicht so in der Position, jetzt große Ratschläge zu geben, glaube ich.
Nee, aber vielleicht einen kleinen Tipp, einen Anfängertipp oder so. Also ich meine, du hast ja Arbeitserfahrung. Du bist ja insgesamt jetzt dann fast 12 Jahre Monat Arbeitserfahrung weiter. Ne? 12 Monate ja, Arbeitserfahrung. So.
Was ich tatsächlich einfach gerne gewusst hätte, ist, dass es okay ist, sich Zeit zu nehmen. Also jeder soll sich Zeit nehmen für eine Pause, zu essen, das ist extrem wichtig. Also nicht 12 Stunden Ambulanz arbeiten ohne zu essen, das ist nicht gesund und nicht gut und es bringt auch nichts. Also es ist okay, sich Pausen zu nehmen. Es reichen ja 10, 15 Minuten und nicht glauben, dass man immer alles sofort allein machen muss. Genau. Und ich denke, das Überlegen, warum man das macht und sich sozusagen eben, was wir vorher ein bisschen gesprochen haben, was hat mir jetzt geholfen, zu sagen, okay, ich möchte mir ein bisschen einen Kompass zurechtlegen, wo ich eigentlich hin will und ja, warum ich das eigentlich mache. Das könnte ich jetzt so als vielleicht Tipp geben.
Ja. Genau. Ja, ich habe mich total gefreut, als du geschrieben hattest, dass gerade dieses Einführungsmodul, was ja gar nicht so ein richtiges Modul war, sondern wirklich so zum Einstieg gedacht, dass ihr euch vorbereitet und einmal so vom Mindset ausrichtet, weil du dann geschrieben hast, dass du jetzt so einen ganz neuen Blick auf deine Arbeit bekommen hast und jetzt so auch mit Motivation zur Arbeit gehst und so. Und das hat mich so gefreut.
Ja.
Weil so viel einfach die Sichtweise verändern kann.
Es gibt vielleicht noch als, sagen wir mal, Ratschlag, man muss sich auch, egal wie stressig ist, immer bewusst werden, es gibt auch ein Leben außerhalb der Klinik. Es ist nicht alles nur Klinik und Arbeit. Das hätte mir auch, ja, man muss halt ein bisschen, glaube ich, die Erfahrung auch selber machen. Also wenn einem das einer sagt, ist es zwar nett, aber man muss es, glaube ich, ein bisschen selber erfahren.
Ja.
Also es gibt auch andere Dinge sozusagen.
Ja.
neben Dinge. Arbeiten.
Neben der Arbeit.
Was auch immer das dann ist, aber ja.
Ja, das Leben, ne? Also das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, auch auf dem Yoga-Event haben wir halt gesagt, das ist eine Rolle. Unsere ärztliche Tätigkeit ist eine Rolle. Und ja, jetzt hier in dem Podcast habe ich dich gefragt, wer du bist. Und du bist Arzt, aber du bist halt so viel mehr neben deinem Arztsein. Du bist halt trotzdem ein Mensch, der in all seinen Facetten vielleicht Bruder ist, vielleicht Partner ist, vielleicht Sohn ist und all diese Rollen auch erfüllen möchte. Vielleicht hast du auch noch ein Hobby. Und das gilt ja für jeden von uns. Und das, denke ich, sollte man auf der Arbeit nicht vergessen.
Genau, ja, absolut. Also es bringt gar nichts, das habe ich auch gemerkt, andere Rollen irgendwie zu vernachlässigen. Das ist eher sehr hilfreich oder habe ich als sehr hilfreich empfunden, wenn man halt das alles auch wirklich weiterleben kann. Die unterschiedlichen Hobbys oder Rollen, die man hat. Weil man das auch einfach in die Arbeit als positiven Input mitnehmen kann. Man lernt ja überall etwas und ich glaube, gerade in der Klinik kann man auch Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt medizinisch relevant sind, trotzdem mitnehmen in die Arbeit, die dann was helfen. Sei es auch nur Entspannung, wenn man sich denkt, okay, aber übermorgen kann ich was auch immer, was anderes. Genau. Ja. Oder wenn es gerade sehr stressig ist, zu sagen, ja, es ist gerade stressig, aber es gibt ja im Leben auch noch was anderes. Einfach, ja, für mich war das dann doch irgendwie beruhigend. Ja, genau, es geht zu Ende und es ist beruhigend zu wissen, dass das nicht alles ist, was mein Leben ausmacht, sozusagen. Das ist ein bisschen, also,
ja.
Genau.
Ja. Das geht ja auch so schnell, dass man sich in dieser Abwärtsspirale dann so verausgabt und auch komplett vergisst, ne? Und dann auch sein eigenes Leben vergisst darin. Ja, sehr gut. Und was würdest du vielleicht Kolleginnen und Kollegen sagen, die mit sich ja starten, liebäugeln, aber sich nicht wirklich trauen?
Den würde ich sagen, also wenn das Geld sozusagen in Ordnung ist, ja, wenn man das zahlen will, würde ich sagen, auf jeden Fall ausprobieren einfach, weil was soll passieren? Es kann nichts passieren. Ich meine, im schlimmsten Fall kann man nichts damit anfangen, ja, schlecht gelaufen sozusagen, aber warum nicht? Warum nicht einfach probieren? Auf jeden Fall. Also, ein paar Dinge kann man sicher mitnehmen, denke ich. Also, ich sehe nicht genau, was man, also, dass da jemand gar nichts mitnehmen kann, das kann man nicht vorstellen. Vielleicht jemand, der ewig schon in der Klinik arbeitet und ja, aber das ist ja auch nicht der Sinn von dem Ganzen. Also wenn man an der Kippe ist, sich zu entscheiden, dann würde ich auf jeden Fall sagen, einfach probieren. Wenn es nichts ist, ja, dann war es halt nichts. Aber was soll passieren?
Also man muss ja sagen, es ist ja jetzt nicht nur ein finanzielles Investment, ne? Was übrigens ja auch eigentlich ein Investment in sich selbst ist, ne? Das hast du ja vorhin schon gesagt gehabt, sondern es ist ja auch ein zeitliches Investment. Also irgendwo das Geld auszugeben ist das eine, aber ich finde, man muss ja auch die Zeit sich nehmen, um sich damit beschäftigen zu wollen.
Ja,
ne? Und ich glaube, das ist so, ja, da muss halt, glaube ich, auch so der Wille dafür da sein und Motivation dafür da sein, den Blick auf die eigene Arbeit, die Perspektive ändern zu wollen. Vielleicht auch selbst engagiert zu Hause auch Dinge aufzuarbeiten, ansonsten wird das nicht gehen. Ne? Also.
Ja, das stimmt. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, doch, auf jeden Fall.
Cool, danke.
Also das Investment lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen.
Christopher.
Ja.
Ich freue mich. Dann hätte ich jetzt noch zwei Fragen an dich. Und zwar, hast du ein Vorbild und wenn ja, wen und wieso?
Ein Vorbild? Eigentlich Vorbild in dem Sinn nicht, würde ich sagen. Ich finde, man trifft immer wieder, also jetzt im klinischen Kontext, immer wieder Leute, wo man sagt, okay, das finde ich sehr gut, da kann man sich was abschauen. Also richtig sagen, ein Vorbild? Eigentlich nein. Ich versuche eher so ein bisschen selber was zu finden, was passt für mich, denke ich. Genau. Na, eigentlich nicht, nein. kein Vorbild.
Kein Vorbild. Und ist ja auch in Ordnung. Was ich jetzt auch immer wieder gehört habe, ist so, wie man es halt nicht machen will, so ein Negativ-Vorbild. Das ist total krass. Ja. Und das hatte ich auch ganz lange gar nicht auf dem Schirm, dass es so halt, dass ich so auch gelernt habe.
Ja. Stimmt, ja. So gesehen gibt's da eher, vielleicht jetzt, also ich will jetzt auf jeden Fall keine konkreten Beispiele nennen, aber es gibt immer wieder Situationen, wo sich denkt, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, okay, so sicher nicht, so möchte ich das nicht machen, ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber ja, Vorbild. Ich versuche eher sozusagen, das selber zu überlegen, versuchen, was passt, ja.
Ja.
Und mir halt aus verschiedenen, wenn ich guten Input bekomme, mir ist sozusagen ein bisschen zusammenzustoppeln. Okay, warum finde ich das gut und kann ich das irgendwie umsetzen? Mhm. Ja, genau.
Ja, ja.
Ja.
Ja,
aber das eine große, scheinende Vorbild, das gibt's nicht.
Gibt's nicht.
Nein.
Ja. Christopher, genau. Wann warst du zuletzt mutig? Meine letzte Frage an dich.
Ja, ich glaube, das war letzte Woche. Genau, ich habe mir nicht auch Gedanken zu diesem Ding gemacht, zu dieser Frage. Da hatte ich einen Dienst, der war relativ heavy. Da hatte ich 2 terminale Patienten, ganz frisch auf die Station bekommen. Und ich denke, dass ich da mutig war, weil ich wirklich versucht habe, nicht wegzuschauen, sondern mich zu involvieren mit dem Palliativteam. Mich wirklich zu versuchen, darum zu kümmern, wie geht's jetzt weiter mit dem Patienten, obwohl die natürlich absehbar irgendwann versterben werden, auch mit den Angehörigen zu sprechen und zu sagen, wirklich ein bisschen so für mich auch die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt darum oder ich entscheide mich jetzt aktiv dafür, okay, das sind jetzt Patienten, um die ich mich kümmern möchte. Oder weil natürlich kümmert man sich um alle Patienten, aber wo man sagt, ich involviere mich da einfach jetzt stark.
Ja.
Und sozusagen den Sprung ins kalte Wasser, weil man nicht genau absehen kann, wann werden diese, also es ist klar, die Patienten werden versterben, aber wann, wie ist das mit den Angehörigen, wie werden die reagieren? Da muss man das Gespräch noch führen, wie geht das Palliativ weiter und so weiter, genau.
Mhm.
Glaube ich, dass ich da, würde ich sagen, mutig war.
Ja, definitiv. Ja,
mich da, also, genau. Weil ich das auch noch nie gemacht habe in dem Sinn. Also nicht so richtig.
Das ist palliative halt
Patienten, ja.
Krass, mit Gefühlen, ne?
Ja, das war vor allem eine Situation relativ heftig. Auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Weil das sehr plötzlich war und das halt eine Ehefrau, eine Mutter und so weiter war, war wirklich. Ja.
Mhm. Ja.
Heavy. Genau.
Danke fürs Teilen.
Ja, gerne.
Ja. an der Stelle vielleicht auch für alle, die bei dem Thema, was Christopher jetzt am Ende noch aufgemacht hat, auch irgendwie jetzt gerade so voll mitgefühlt haben. Ich habe eine wirklich, wirklich schöne Podcast-Folge mit Katharina Ziegler aufgenommen letzten Sommer. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast, Christopher, die geht um Trauer am Arbeitsplatz, also bei uns in der Klinik und den Umgang mit Trauer auch untereinander und wie man in solche Gespräche reingehen kann. Und dieses Interview ist einfach...
es ist aber schon länger her. Ich glaube, ich habe es mir angehört, ja.
War irgendwann letzten Sommer im Juni, August sowas. Geht auch über eine Stunde. Und das war, also dieses Gespräch ist mit eines der besten Interviews meiner Meinung nach, weil es auch einfach eine ganz andere Dimension aufmacht von zwischenmenschlichen Zusammensein, sowohl mit Patienten als auch mit Kollegen, Kolleginnen, als auch mit uns. Ja, weil wir natürlich in dem Moment, wenn wir über terminale Patienten sprechen, dann sehen wir ja jemanden in diesem Patienten. Wir können uns damit irgendwo assoziieren und dann hat man seine eigene Trauer auf einmal mit im Raum irgendwo. Ja, das muss einem immer bewusst sein. Genau. Auf jeden Fall ein super spannendes Interview an der Stelle. Kann sich jeder nochmal anhören.
Unbedingt.
Unbedingt, ja. Christopher, vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, ich sag vielen Dank fürs Einladen. Es ist was ganz Neues.
Ja, ich glaube, heute warst du auch mutig, oder?
Ja, also... Ja, doch, würde ich schon sagen.
Schön,
also,
oder? Schon so ein bisschen.
Bin da nicht so der, es ist zwar keine Bühne, aber irgendwie doch.
Irgendwie doch, einmal
Genau.
hört deine Stimme.
Genau, ja. Ah,
Ja.
es war cool. Vielen Dank fürs Gespräch auf jeden Fall, ja. Und ich hoffe, ja, irgendjemand kann was damit anfangen, was ich gesagt habe. Es
Ich
wäre
glaube
schön, würde mich
schon.
freuen.
Ja, ich denke auch. Leute, schreibt mir einfach, wenn ihr das Gespräch mega cool fandet, und dann leite ich das dem Christopher weiter. Ich glaube, er freut sich da auch sehr drüber. Also ich finde es immer total gut, wenn ich Feedback bekomme, weil auch einfach das zu hören, dass wir nicht alleine sind mit allem. Ja.
Ich würde mich auch auf jeden Fall über Feedback freuen, auch wenn es unter Anführungszeichen negativ ist und jemand sagt, oder, ja, damit kann ich nichts anfangen, irgendwie.
Ja. Na
Ja,
klar. Leite
ja.
ich dir auch gerne weiter. Du kriegst es ungefiltert, Christopher.
Ja, unbedingt. Ja.
Sehr gut. Ja, dann herzlichen Dank.
War ein sehr nettes Gespräch, denke
Ich denke auch.
ich.